Das gibt schon einen Grund, wieso Glencore nicht in der Goldindustrie tätig ist etc. Die sind ja auch nicht blöd. Diejenigen, die sich Silberminen schimpfen, das sind eigentlich unproduktive Zinkminen. Strukturell sind das schlechte Investitionen. Aber momentan ist das natürlich so tief, dass ich glaube, dass das schon attraktiv ist jetzt, was natürlich jetzt in Osteuropa passiert. Also da sind natürlich die Inder glücklich, oder? Weil Westeuropa hat die Industrie, Einwohner und keine Rohstoffe und Russland hat Rohstoffe und keine Einwohner. Und jetzt ist das umgeleitet, oder? Nach Asien, wo es irgendwie 5 Milliarden Konsumenten gibt, die nur darauf gewartet haben.
Ganz herzlich willkommen zum Rohstoff-Investor-Podcast. Mein heutiger Gast ist Urs Marti. Er war im letzten Rohstoffzyklus von 2001 bis 2011 für einen der größten Schweizer Rohstofffonds zuständig und war dann privat unterwegs und seit 2016 im Investmentkomitee des LTF, des Long-Term Investment Funds, der SEI Asset Management. Urs Marti, ganz herzlich willkommen.
Willkommen, Noah. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr schön, dich hier zu haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Urs, ich habe es vorher schon angetönt, als ich den Kanal gestartet hatte, ich komme eigentlich überhaupt nicht aus dem Finanzbereich, habe ich mir gedacht, es wird überall die Energiewende gepredigt und gleichzeitig werden die Rohstoffe verteufelt. Aber wenn man sich eine Windturbine anschaut, dann hat das außenrum Plastik, was aus Erdöl hergestellt wird. Innen drin hat das Kupfer, mehrere Tonnen davon, das aus dem Boden mit Dieseltraktoren gefördert wird. Also irgendwo gibt es da ein Gap und das geht nicht ganz auf. Siehst du das als ein möglicher Katalyst eines neuen Rohstoff-Superzyklus?
Ja, natürlich, ja, das ist genauso, oder? Also Superzyklus ist ein Wort, was ich nicht so gern höre, oder? Weil im letzten Mal, ich bin Jahrgang 71, und sprich diese Rohstoff-Bullmärkte, die haben ja immer so 10 Jahre, und da geht's wieder 10 oder 20 Jahre. Also der erste war in den 70er Jahren, da bin ich aber noch klein gewesen. Und der zweite war dann von 2000 bis 2010, und man hat diesen Superzyklus damals immer so mit diesem China Wachstum etc. In Einklang gebracht. Aber das stimmt eigentlich nicht, oder wenn man das historisch anschaut oder auf ganz langen Zyklen, der effektive Verbrauch, der Nachfrage, also beziehungsweise der Markt, der ist eigentlich nicht irgendwie mit großen Spikes verbunden. Man sieht da nicht, das geht einfach stetig nach oben, weil sich die Welt entwickelt. In den letzten 100 Jahren oder sicher nach dem Krieg ist das 1,5% gewachsen. Also man sieht eigentlich nirgendwo einen Effekt, dass das wegen China der Kupferverbrauch extrem stark angestiegen ist. Oder was war nach dem Krieg? Wiederaufbau, Industrialisierung von Japan, Korea, China, das geht weiter. Jetzt kommen andere Emerging Markets. Aber, wie du gesagt hast, diese Zyklen sind eigentlich immer lange Schweinezyklen, weil man hat große Investitionen, die man tätigen muss. Oder? Diese Projekte sind alle Milliarden groß und es braucht sehr lange. Und dann gab es immer hohe Preise, man investiert zu viel, und tiefe Preise und man investiert wieder zu wenig. Oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, wie du sagst, dass diese großen Zyklen ergibt. Und der Unterschied heute ist noch, dass es jetzt nicht nur ökonomisch seinen Ursprung hat, dass natürlich die Preise zu tief waren nach dem Oversupply von 2010, sondern dass jetzt noch die ganze ESG etc. Geschichte dazu kommt, was es noch stärker machen wird, oder weil man eigentlich künstlich noch das Angebot tief hält, weil man es möglichst schwierig macht, überhaupt das zu produzieren.
Also so wie ich das richtig verstehe, haben wir eine konstant steigende Nachfrage, aber halt ein Angebot, das stärker schwankt und dann zu diesen Zyklen führt.
Genau, oder du hast ja die Situation, dass Putin nennt das die goldene Milliarde oder unser Professor nennt das die glückliche Milliarde, ist vielleicht politisch korrekt, aber es gibt eigentlich 1 Milliarde Menschen auf der Welt, beispielsweise die 70% der Energie konsumieren, also die Leute, die so leben wie wir im Westen. Und die anderen 80%, die konsumieren noch gar nichts, oder? Also man hat gar keine, das ist auch politisch so immer gefördert worden, dass diese Emerging Markets zwar billig diese Rohstoffe ausgraben dürfen, aber dann nicht weiter verarbeiten, vor allem nicht selbst konsumieren, oder? Ich könnte da etwas erzählen über Uran im Niger und so, was die Franzosen da alles noch für Abkommen haben. Also sprich, diese Welt konsumiert eigentlich größtenteils noch gar nichts. Oder? Und man hat gesehen, was jetzt in China passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und man kann sich das ausrichten, oder wenn das weitergeht. Oder Indien ist erst etwa bei einem Drittel, was China irgendwie war vor 10 Jahren pro Kopf. In China ist der Pro-Kopf-Konsum auch nicht ganz richtig, oder? Weil beispielsweise in Energie, wir haben sehr viel der Schwerindustrie, Aluminium, Stahl, das 50% oder 75% in China ist ausgelagert in China. Wir sagen ein bisschen in unserer Industrie, not in my backyard. Und diese energieintensiven Produkte werden dann von uns wieder reimportiert, oder? Und man sieht natürlich mit dieser Entwicklung jetzt, oder? Diese BRICS-Staaten sind nicht mehr glücklich, einfach uns zu exportieren, dann Geld zu bekommen, das immer weniger wert wird oder sogar eingefroren wird aus dem Konto. Also man will selbst einen höheren Lebensstandard, bessere Infrastruktur. Man sieht ja das, was das dann macht, eben was man gesehen hat in China in 20 Jahren mit so einer hohen Bevölkerung. Ich mag mich erinnern, vor 20 Jahren war China noch ein Netto-Exporteur von Erdöl, oder? Muss ich das mal vorstellen, oder? Also, du bist noch ein bisschen jünger als ich, aber 20 Jahre ist nicht so lang, oder? Ja, und deswegen müsste man massiv investieren. Und wie du sagst, oder, das sind eigentlich dann diese Angebotszyklen. Wenn man natürlich nichts mehr investiert, dann logisch, dann sinkt das Angebot. Und vielleicht noch in unserer Industrie, oder? Was man auch nicht vergessen hat, oder? Wir sind ein, ich sage dem ein depleting Business, oder? Das ist schon nicht umsonst, dass Investoren sagen, das ist mühsam, oder? Wenn ich jetzt ein bisschen zynisch bin und sage, im Tech-Bereich, ich mache eine Internetplattform und dann habe ich einmal Kosten und dann kann ich an 8 Milliarden etwas verkaufen über diese Plattform. Ist das natürlich ökonomisch ein interessantes Modell. Wenn ich in unserem Geschäft bin, oder, dann musst du eigentlich jedes Jahr Milliarden investieren an Orten, wo du nicht willst, mit riesigen Kapitalintensität, riesigen Payback-Dauern. Und wenn du das nicht tust, hast du gar nichts mehr, um aus dem Boden zu holen, oder? Also sprich, wir verlieren etwa 3-4% natürlich jährlich aufgrund von Entleerung, oder? Und das ist riesig, oder? Also wenn man sich das anschaut, in der Ölindustrie ist das eigentlich ein neues Saudi-Arabien, alle drei Jahre nur, um die Produktion aufrechtzuerhalten, obwohl erst irgendwie 20% der Welt überhaupt konsumiert, oder? Und deswegen müsste man stetig massiv mehr investieren. Und das Zweite ist auch, ich sage dem ein bisschen, pick the low-hanging fruits first, ist menschlich, oder? Es wird immer teurer, um abzubauen, oder? Weil man muss immer weiter runter, man muss dann schwierigere Orte. Und deswegen müsste man stetig höhere Preise eigentlich annehmen, oder? Aber das passiert natürlich nicht, weil man diese Zyklizität hat. Und wie du gesagt hast, natürlich sind dann immer, wenn es 10 schlechte Jahre ging, dann ist sowieso jeder negativ, oder? Und er will nicht investieren und ist ein KI-Bubble oder Boom und so. Dann ja, dann kannst du mal schauen, ob du eine PK findest, oder in der Schweiz, die jetzt irgendwie ein paar Milliarden irgendwo in Argentinien in Shale Oil investieren will. Also das ist wahrscheinlich schwierig, ja.
Diese Erkenntnis, oder dass in Europa eigentlich das Investieren in Rohstoffe nicht wirklich sexy ist, obwohl es absolut gebraucht wird für die Energiewende, das kommt jetzt ein bisschen auf. Aber jetzt, du hast die BRICS-Staaten angesprochen. Ich meine, dort ist das, China sagt, okay, wir haben unsere Interessen, wir bauen einfach ab, was wir brauchen. Kann vielleicht als Gegenargument, könnte diese neue Nachfrage nach Rohstoffen nicht abgefangen werden, eben durch diese Erkenntnis der BRICS-Staaten, dass halt einfach viel gefördert werden muss, auch für ihre aufstrebenden, sich weiterentwickelnden Länder, und dass vielleicht dieses Angebotsdefizit vielleicht gar nicht so groß ausfallen wird, weil es abgefangen wird durch die BRICS-Staaten eben.
Also am Schluss gibt es natürlich nie ein Angebotsdefizit, oder? Weil am Schluss kann man nur das verbrauchen, was es gibt, oder? Dann geht einfach der Preis genug hoch, dass irgendwie mehr produziert wird an der Marge oder jemand auf den Konsum verzichtet, oder? Das Problem ist halt, dass diese Produkte inelastisch sind, oder? Also ich sage immer, das ist das Glas Wasser in der Wüste, oder? Du hast vielleicht in einem Haus, glaube ich, etwa für 2.000-3.000 Euro oder Schweizer Franken Kupfer, oder? Das interessiert wirklich niemand, ob das irgendwie doppelt so teuer ist oder nicht, oder? Weil wenn du ein Haus baust, da bei uns kostet ja schon irgendwie ein Parkplatz irgendwie 1 Million, oder? Aber was du gesagt hast, ist nicht, also es gibt natürlich immer, oder marginale Produktion. Und wenn irgendwie die Preise besser werden, dann kann man auch mehr produzieren, was man jetzt dann im Uran sieht oder an anderen Dingen oder auf die andere Seite. Aber zum Beispiel China ist interessant, oder? China ist in allen Rohstoffen, oder praktisch in allen, einer der größten Produzenten, oder? Aber das weiß man nicht so oder ist man sich nicht so bewusst, weil bis vor 20 Jahren trat China eigentlich gar nicht groß auf dem Import-Export-Markt, weil sie das, was sie produziert haben, konsumiert haben, haben sie eigentlich selbst produziert. Und jetzt hat beispielsweise China ja auch die gleiche Entwicklung gemacht, wie wir auch in unseren Ländern, oder? Weil früher war in der Schweiz auch viel mehr noch Agrikultur und so. Und man hat jetzt immer einen größeren Bedarf, natürlich auch mit dieser großen Industrialisierung. Und die eigene Produktion, die sinkt, oder? Weil sie teilweise nicht mehr rentabel ist, weil die Leute auch in die Städte gehen. Ich habe dir vorher gesagt, ich habe privat noch ein paar Agrarbeteiligungen in Australien, unter anderem Rinderfarmen im Norden. Und ich weiß noch, etwa vor 6 Jahren, bis vor 6 Jahren, war China nicht tätig. China ist einer der größten Rindfleischproduzenten. Und natürlich mit 1,5 Milliarden Mäulern auch wahrscheinlich ein großer Konsument. Aber man ist auf dem Import-Export-Markt nicht tätig gewesen. Und weil jetzt man immer mehr, man sagt, das Fleisch der Millionäre oder Rindfleisch wird ein bisschen mehr konsumiert und die Produktion sinkt an der Marge ein bisschen, wie das in der Schweiz ja auch passiert ist. Jetzt sind sie plötzlich riesig auf dem Importmarkt, oder? Und jedes Jahr verdoppelt sich das, weil es einfach so viele Leute sind. Und das ist ein bisschen ähnlich in vielen Dingen. Aber natürlich, diese Länder sind sich schon bewusst, also gerade China, oder? Ich habe mal salopp gesagt, die Chinesen lesen Sun Tzu, die Russen spielen Schach, die Amerikaner ziehen schneller als ihr Schatten und die Europäer, die sind ein bisschen verdattert, oder? Und die Chinesen sichern sich natürlich auf der Welt im massivsten Stil diese Rohstoffe, auf verschiedene Mittel, relativ schlau, auch in Afrika, sie stellen Infrastruktur zur Verfügung. Und man ist sich das schon bewusst, oder? Und was natürlich jetzt in Osteuropa passiert, also da sind natürlich die Inder glücklich, oder? Weil Westeuropa hat Industrie, Einwohner und keine Rohstoffe und Russland hat Rohstoffe und keine Einwohner. Und jetzt ist das umgeleitet, oder? Nach Asien, wo es irgendwie 5 Milliarden Konsumenten gibt, die nur darauf gewartet haben, oder? Also nein, das sichert man sich schon, aber eben in diesen Ländern, also Indien hat praktisch keine Rohstoffproduktion, also Kohle und Reis, aber das sind vielen Dingen zu wenig. Also die Zukunft ist natürlich schon Russland, die Arktik, Afrika, oder? Und dort sieht man ja, wer sich da was sichert, ja.
Ich glaube, eine große Frage, gerade in diesem Kontext, ist ja der Erdölverbrauch. Die Dekarbonisierung, die man lange hervorgesagt hat, in deiner Präsentation von deinem Fund hast du, glaube ich, geschrieben, nicht das Karbonisierungswunder oder die Carbon-Revolution, genau, das war der Begriff, eigentlich genau das Gegenteil. Jetzt beim Erdöl gibt es ja so diese Theorie, das Peak Cheap Oil, also dass eigentlich das Erdöl ab jetzt nur noch teurer wird. Allgemein gibt es auf der ganzen Welt zu wenig Erdöl. Die USA hat eine gigantische Entwicklung jetzt gemacht in den letzten Jahren, einfach mit ihrer Produktion. Es gab vor ein paar Wochen, vielleicht hast du es auch gesehen, ein Interview ein Gespräch zwischen zwei Analysten, Adam und Rosenzweig, also Göring und Rosenzweig mit Doomberg, eigentlich zwei Analysten-Teams, die das ein bisschen diskutiert haben, ob es vielleicht nicht auch möglich sein könnte, dass es mehr als genug Erdöl hat, es immer günstiger wird und dass wir da nicht in ein Defizit reinlaufen.
Also gut, das wird wie alle Rohstoffe, das wird stetig teurer abzubauen. Natürlich zyklisch, aber das wird stetig teurer. Das kann man ja anschauen, wie auch auf der Welt alles stetig teurer wird, was wir sehen. Aber natürlich, oder, wenn die Preise hoch genug sind, man kann schon mehr produzieren, man muss einfach mehr investieren, oder? Und es gibt immer eine Balance, oder? Und man hat jetzt das letzte Mal gesehen, bei diesen Price Spikes auf 120 hat die Nachfrage schon reagiert. Nicht bei uns, aber in Emerging Markets natürlich schon, oder? Weil die Währungen ja auch extrem schwach waren, mit dem Effekt, dass dann gewisse Leute wirklich ein Problem hatten in Afrika, weil du nicht mal mehr ein Medikament kaufen konntest und mit dem Auto irgendwo hinfahren. Also das ist natürlich immer eine Balance, oder? Aber die Zukunft beispielsweise der Erdölindustrie ist in Brasilien, oder? Pre-Salt, das ist irgendwie 9000 Meter im Meer, unter 2 Kilometer Salzschicht. Das ist jetzt rentabel an gewissen Orten. Dann ist Shale, oder? Ich meine, in Amerika diese Revolution, das war ein bisschen ein Betrug, oder? Weil man hat nicht richtig gerechnet, oder? Weil diese Shale, das war eigentlich ein Bubble von Wall Street und auch nur Wall Street hat bis jetzt groß verdient dran, weil das ist eine Produktion, die sehr schnell absinkt in der Produktion. Das heißt, du hast etwa 3-4 Jahre Asset Life und du müsstest somit logischerweise auch die Abschreibung über 3-4 Jahre tätigen. Und das hat man einfach negiert, oder? Und dann hat man mit billigem Geld, Private Equity, ich weiß nicht, das hat man, glaube ich, 300 Milliarden verloren am Schluss, oder? Weil man das nicht richtig gerechnet hat. Das ist auch dasselbe, was die Goldindustrie immer getan hat früher. Jetzt ist es besser. Man muss natürlich in kapitalintensiven Industrien die Abschreibung über das Asset Life rechnen. Gut, wie lange ist das genau? Ich meine, das ist passiert ja bei uns in den Immobilien, oder? Also am Schluss muss man irgendwann im Hotel den Wellnessbereich sanieren und das Dach renovieren. Das schaut man jetzt einfach nicht an. Aber ja, also man muss natürlich investieren. Ich bin ein bisschen abgewichen. Deine Frage war wegen den Emerging Markets.
Ja, oder auch wegen dem Erdöl. Ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass die USA ihre eigene Produktion, sagen wir im Golf von Mexiko, hochfahren kann, dass durch gewisse chemische Prozesse Petrolprodukte in halt die gewünschte Form umgewandelt werden können und dieses und Öl eigentlich für die nächsten Dekaden weiter praktisch unlimitiert vorhanden sein wird.
Also, ich meine, erstens mal ist ja diese Diskussion völlig absurd, oder? Weil der Ölverbrauch der Stadt steigt einfach stetig an. Wir werden auch dieses Jahr einen Rekord haben. Genauso der Kohleverbrauch. Ich habe irgendwo einen Chart gesehen von Glencore, wo die mal aufgezeigt haben, was letztes Jahr in der Stromproduktion an Kohlekapazitäten geschaffen wurde. Also da war Wind so viel, was sehr viel ist, oder? Weil es vom tiefen Niveau kommt, Uran, Solar, Gas und Kohle ist so viel, Terawattstunden, oder? Und der Ölverbrauch ist ja relativ simpel. Also ich sage, unsere industrielle Revolution ist eine Carbon-Revolution, weil nur das hat uns ermöglicht, eine moderne Wirtschaft zu haben. Also sprich, wenn du heute anschaust, der Ölverbrauch ist zur Hälfte Petrochemie, sprich jede Form von Kunststoff, und die andere Hälfte ist Transport. Davon sind etwa 10% Aviatik, glaube ich, etwa 25% Personenwagen und der Rest ist Transport auf der Straße, oder? Und wenn man jetzt sagt, ja gut, man kann das irgendetwas anderes irgendwo, wie sagt man, substituieren mit etwas, vielleicht noch einzufügen. Der Hafen Rotterdam ist nicht mal mehr unter den 10 größten der Welt, das ist der größte in Europa. Dessen Umschlag war beispielsweise, glaube ich, im 66, als der Containerhafen eröffnet wurde, 400 Container. Heute sind wir bei etwa 14 Millionen Container. Das ist aber nur ein Viertel des Warenumschlags. Der andere Viertel ist Bulk Commodities, Kohle, Eisenerz, was weiß ich. Und die andere Hälfte ist Rohöl, oder? Wird angeliefert, raffiniert und dann runterverteilt den Rhein bis nach Basel zum Beispiel. Es zeigt einfach, oder, wenn man dann sagt, ja, man muss etwas substituieren. Ich habe einen Chart irgendwo, wo man sagt, ja, man kann sich mit Chateau Petrus betrinken, oder? Ich habe das noch nie gemacht, jedenfalls nicht mit Chateau Petrus. Das ist sicher schön, aber es gibt, glaube ich, nur 60 Flaschen am Tag, oder? Und der Rest muss billigen Wein trinken oder billigeren Wein. Also man muss natürlich sehen, dass auf der Welt Rohstoffe in völlig verschiedenen Quantitäten, Parts per Million, vorkommen. Und wenn man jetzt gewisse Dinge substituieren will mit etwas anderem, mein Kupfer ist nur der zweitbeste Leiter. Der beste ist Silber, das ist 5% effizienter oder hat 5% weniger Widerstand. Aber es kommt so viel knapper vor, oder? Deswegen kann man nicht einfach gewisse Dinge substituieren. Das geht nicht, oder? Und natürlich, ja, man kann schon mehr produzieren. Also Amerika ist Peking. Argentinien hat eines der größten Shell-Deposits, oder? Vaca Muerta, oder? Das wird wahrscheinlich in 20 Jahren ein riesiges Ölfeld sein. Aber eben, wer investiert in Argentinien? Vielleicht jetzt dann schon. Und wer investiert in Shell? Also wer investiert sowieso in Öl? Und natürlich irgendwo einfach hochfahren, oder? Das geht's nicht, oder? Es gibt auch die OPEC, die kann nicht einfach ein Rad aufdrehen, oder? Saudi-Arabien ist in 50 Jahren in Betrieb gegangen. Man muss Milliarden investieren. Ich sag dir ein Beispiel, oder? Eines der größten Ölprojekte ist Vostok Oil von Rosneft in Tschukotka. Das ist rechts oben. Geht man wahrscheinlich nicht in die Ferien, ist ziemlich kalt, glaube ich. Das Projekt war von Rosneft, Trafigura und dem Staat Indien. Das ist wahrscheinlich das größte Ölprojekt. Und die Zahlen waren etwa 150 Milliarden CapEx Es sollte bis ins 2034 2 Millionen Barrels produzieren. Der Ölmarkt ist jetzt etwa 103. Mit 3% Depletion bräuchten wir jedes Jahr eins von denen, oder? Und die Zahlen sind, man braucht 500.000 Leute, um es zu bauen. Und 150.000, um es zu betreiben in der Arktik, oder? Eine Stadt wie Surgut in Russland hat 300.000 Einwohner, oder? Das ist wie im Krieg, oder? Da hast du jemanden, der dort arbeitet. Da hast du immer Rückwärtiges. Die Leute brauchen ja dann Spitäler und Familien und was weiß ich was. Also diese Dimensionen sind einfach riesig, oder? Und man muss einfach investieren, oder? Und eben, also das macht es jetzt auch nicht einfacher mit diesem Russland-Konflikt, oder? Aber eben, das geht einfach nicht ohne Investitionen und man kann schon mehr produzieren und man wird auch technologischen Fortschritt haben. Hat man auch, oder? Braucht man auch, sonst ging es gar nicht. Oder?
Hast du Goldmünzen und Silberbarren bei dir zu Hause versteckt und machst dir manchmal Sorgen, dass es gestohlen werden könnte? Die BB Wertmetall AG bietet hierfür eine Lösung an. Sie lagern hochreines Gold und Silber für dich außerhalb des Bankensektors in einem Schweizer Hochsicherheitslager. Deine Anlage ist zudem vollumfänglich versichert. Es ist super unkompliziert zu nutzen. Ich habe immer einen Ansprechpartner, der mir persönlich Antwort gibt. Ich selbst bin seit mehreren Jahren Kunde und bin sehr zufrieden mit dem Service und auch den Preisen. Wichtig, dass du dich vor einer Investition natürlich immer auch mit deinem Finanzberater besprichst.
Und das ist auch die Frage, oder wie lange dauert es, bis so ein Shale-Ölfeld dann in Produktion gehen kann? Wenn das ein paar wenige Monate sind, dann kann man sagen, ja okay, wir brauchen das Öl, das machen wir schnell. Uran hattest du auch schon angesprochen, dort ist die Frage, okay, geht das vielleicht noch bis 2030, bis da wieder genügend Produktion aufkommt? Vielleicht zuerst noch zum Öl, wie sind da die Zeithorizonte, wie schnell kann die Produktion hochgefahren werden?
Man muss immer ein bisschen unterscheiden, oder? Zwischen, wir sagen, dem Brownfield, Greenfield. Also du sagst, du kannst eine bestehende Produktion addieren oder du hast bestehende Produktion, die einfach nicht mehr rentabel war und du wieder in Produktion zurückbringen kannst. Und Shale ist ja etwas, das eben, also das sind ja, das ist, du hast ja wie so Injection Wells und nachher pumpst du Druck in den Boden und hast ein Recovery Well, wo du es wieder rauspumpst, oder? Und das ist relativ, das hat relativ tiefe Kapitalkosten im Gegensatz zu einer grossen konventionellen Ölindustrie. Aber du hast auch schnelle Depletions, oder? Weil das fängt schon nach 6 Monaten wieder an. Und das ist eigentlich eine andere Struktur. Und das kannst du relativ schnell in Produktion bringen. Wobei Amerika typischerweise, meine Permian Basin, das wurde das erste Mal, das hat man sich das erste Mal überlegt, 1920 in Produktion zu nehmen. Das ist nichts Neues. Die Technologie wurde besser. Und das, diese Shell-Deposits in Amerika, die sind eher depleting, oder die haben, oder beziehungsweise haben das Peak gesehen, auch von der Produktivität. Also das heißt, du musst, eben, ich sage jetzt, Vaca Muerta in Argentinien ist ein grosses, oder die kanadischen Ölsände, die können mehr produzieren, aber da muss man natürlich investieren und wenn ich der Biden die Pipeline nicht bauen will, oder, dann hat Kanada keinen Absatzmarkt, also du brauchst je nachdem auch verschiedene Infrastrukturen, die es gibt, aber eben natürlich die große Zukunft von konventionell, die ist in Brasilien momentan, in der Arktik, das ist halt 2/3 oder wie viel das ist in Russland, eben an Orten, wo es einfach immer teurer wird und das geht natürlich lange, oder, also das eben diese das ist ja ein, ich gehe da Zürich ans Fußballspiel, oder? Da geht es ja schon irgendwie 20 Jahre, bis du anscheinend ein Stadion bauen kannst, was nicht möglich ist. Und gut, die einen Clubs brauchen auch keines, aber das ist ein anderes Thema.
Sehr schön. Vielleicht an diesem Punkt noch Erdgas. Erdgas ist aktuell an einem sehr tiefen Punkt, ich glaube $1.50 ungefähr. Wie geht es da weiter? Die Stimmung ist, ja okay, es wird mehr als genügend Erdgas geben. Siehst du da auch Potenzial, dass es wieder im Preis deutlich ansteigen wird?
Ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, oder? Weil du es praktisch nicht transportieren kannst, jedenfalls ein Großteil nicht, oder? Du hast völlig unterschiedliche Märkte, oder? Weil Amerika ist eigentlich der einzige Markt, wo du einen richtigen Gasmarkt hast, oder? Sonst sind zum Beispiel in Europa sind die Erdgaspreise auf langen Verträgen und oder vielleicht ändert sich das was, aber sie sind eigentlich an so Oil Equivalents gebunden gewesen. Du hast die eigentlich gepreist auf einem Ölproduktbasket. Somit war das eigentlich nicht wirklich ein Erdgaspreis. Und Amerika war immer der einzige Markt, wo du wirklich einen Erdgasmarkt hast, weil es auch relativ gross ist und liquid, oder? Aber ich glaube natürlich, Erdgas wird zu einem großen Teil auch als Nebenprodukt von Öl gefördert. Und mit diesem Shale-Boom hattest du auch tendenziell zu viel Erdgas, oder? Aber das ist wahrscheinlich eher, das wird sich reduzieren, oder? Und ja, also und dann, ja, ich glaube eben, das wird nicht, es macht es einfach extrem viel volatiler, oder? Weil eben, das ist, wenn du zu viel Gas hast und zu, oder der Winter einfach zu warm ist, dann geht natürlich der Konsum drastisch runter und dann hast du Gas, das niemand braucht, oder? Weil du heizt ja die Häuser nicht auf 40 Grad, weil es billig ist. Und jetzt hattest du 2 milde Winter, oder? Aber wenn es natürlich danach wieder mal ein Kühlen gibt, dann hast du wieder diese Spikes, die du gesehen hast. Und strukturell, glaube ich, ist das wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, wie man jetzt meint, oder? Und die Europäer, ich bin da nicht sicher, oder? Wenn man dann jetzt sich auf amerikanisches LNG, wie sagt man, ausrichtet. Also, ich meine, ich weiß, dass es, Australien ist einer der größten Exporteure. Und da gab es Diskussionen, als diese Gaskrise war, da hatten sie teilweise Blackouts in Australien, weil das Erdgas in langen Kontrakten nach Asien, wie sagt man, verkauft worden ist. Und da kam natürlich der politische Druck und hat gesagt, ja gut, also wenn wir da selbst kein Gas haben und so. Aber Australien ist halt vielleicht noch ein bisschen anders, oder? Das ist ein West, wirtschaftlich in Asien, oder? Aber ob dann die Amerikaner, wenn sie mal zu wenig Erdgas haben, dann weiter schöner nach Europa liefern und so, da wäre ich dann nicht so sicher. Also, ja, ja, uns gefällt das nicht ganz so gut wie diesen Göring-Rosenzweig, weil eben, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger zu bewerten. Und Amerika und die ganze Situation in Erdgas, man ist sicher 20 Jahre hinter dem Öl. Also es ist sicher einfacher möglich, dort noch mehr zu produzieren als in Öl. Aber ich glaube natürlich, ja, in der Tendenz geht natürlich alles in die gleiche Richtung. Ja.
Vielleicht noch nochmals wegen den Produktionszeiten jetzt auf Uran bezogen. Das ist ein tolles Interview mit René Will-Rendite, dem YouTube-Kanal. Und dort hast du erwähnt, dass Uran, wir haben den Preis, den es braucht, damit neue Produktion angeregt wird, was man sieht. Es gibt viele Projekte, die wahrscheinlich Ende der Dekade irgendwann in Produktion gehen. Jetzt, meine Frage ist, da müssen für die nächsten 2, 3, vielleicht 4 Jahre, bevor dann wirklich substanziell mehr Produktion kommt, wenn sie dann kommt in dem Ausmaß, wie es versprochen wird. Was könnte da mit dem Uranpreis passieren? Ist es wie, okay, wir sind jetzt safe, der Preis bleibt bei 80, 90 Dollar aufs Pfund und gut ist? Oder gibt es da noch einige Leute, die sich nochmals jetzt über diesen Zeithorizont zusätzlich eindecken müssen? Beispielsweise Restarts in Japan, wo wieder neu diskutiert wird heute Morgen. Genau.
Nein, das glaube ich nicht, nein. Also, weil wir waren ja auch sehr bullisch auf Uran, oder? Weil wir haben diese kurzen Zyklen in Rohstoffen, das passiert immer so, dass der Preis immer dort ist oder dazwischen hingeht, wo wieder die marginale Produktion zu teuer oder zu billig ist, wieder kommt oder wieder verschwindet, oder? Weil du hast immer marginale Produktion, wo man in Produktion bringen kann oder nicht. Und zum Beispiel in den Basismetallen, mag sich erinnern, vor 2 Jahren war dann ein ziemlicher Hype, oder? Battery Metals, Energie, diese ganzen langfristigen Geschichten, die schon stimmen, aber eben, die sind eben langfristig. Das hat nichts zu tun mit dem Unmittelbaren. Und was immer passiert ist, wenn die Preise ansteigen und zum Beispiel Kupfer ging von 2 auf 5, oder? Da gibt es natürlich schon irgendwie eine marginale Produktion, die bei 2 nicht rentabel ist, bei 5 kommt sie wieder. Minen, die geschlossen wurden oder Expansionsprojekte, die relativ schnell gehen. Und was auch immer passiert, wenn Preise steigen, da kommen diese Geschichten, die dann auch stimmen, aber dann wird irgendwo das Lager aufgebaut, oder? Ich nenne das ein bisschen salopp der Toilettenpapiereffekt, wie bei Corona, oder? Das macht man, oder? Die Industrie, man mag sich erinnern, Lieferketten, all dieses Zeugs, also nicht jetzt nur Rohstoffe, dann baut man durch die ganze Logistikkette in der Industrie Lager auf. Und der Uranpreis, das war ja offensichtlich, oder? Der ging von, ich weiß eigentlich, 120 auf 18, oder? Teilweise auch noch, weil die Japaner, und vieles historisch im Uran ist auf langen Kontrakten gelagert, oder? Und Uran hat relativ große Lager, oder? Also in Amerika nicht, aber sonst sind die Leute, weil das ist ja ein Verbrauch, der prognostizierbar ist, oder? Und gerade die Asiaten zum Beispiel, die haben schon Lager. Also das wird auch mehr aufgebaut. Aber dass man sich jetzt da wirklich gezwungen ist, einzudecken, das glaube ich, ist nicht der Fall. Nein, diese Lager sind schon vorhanden. Aber sie sind natürlich auch, man hat schon zu wenig Kontrakte abgeschlossen, oder? Und diese ganze, das stimmt schon, oder? Diese ganze, oder historisch hat man über 5 Jahre gekauft und man hat gewartet, oder? Und natürlich gibt's strukturell dann zu wenig, aber wenn du jetzt den Preis bei 18 hattest, oder? Eine der besten Minderwelt ist von Cameco Magarsa River, ich bin sogar da mal gewesen, oder? Die produzieren 15% Erzgehalt. Also die wird jetzt dann wieder in Produktion kommen, 25 Millionen, wird etwa, glaube ich, 15% vom ganzen Supply ausmachen. Aber selbst diese Mine hat $30 operative Crash-Costs. Bei 18, irgendwann geht man hin und sagt, ja gut, also wir schließen die Mine, lassen das Uran im Boden und kaufen auch bei 18 am Spotmarkt und liefern in die Kontrakte. Das ist ja logisch, dass dieser Preis dann explodieren muss. Die Frage ist nur morgen, übermorgen, in einem Jahr etc. Das ist wie wenn der Kartoffelbauer entscheidet, die Produktionskosten sind zu hoch, ich stoppe die Produktion und kaufe das Lager vom Nachbarn, um am Markt zu verkaufen. Und das ist passiert im Uran, oder? Und jetzt ist dieser Preis von 18 auf 100 oder 105 oder wo auch immer genau im Peak gegangen und jetzt kommt all diese Produktion wieder zurück, oder? Genau die dort weggegangen ist. Zudem ist jetzt diese Geschichte von eben diesen Atomkraftwerken, das ist völlig lächerlich, oder? Weil diese Atomkraftwerke sind schon lange im Bau und da kommen auch im Schnitt etwa 1,5% neu ans Netz, oder? Aber das geht jetzt nicht so, nur weil das im Sentiment in Deutschland oder bei uns endet. Oder? Ich sage eben, ein Fußballstadion kann man nicht mal bauen, würde mich dann wundern, wenn ein neues AKW steht in der Schweiz. Oder? Vielleicht dort, wo sie jetzt in Zürich wilde Brokkoli anpflanzen. Aber was natürlich passiert ist, diese Produktion, die stillgelegt wurde, die kommt wieder zurück, oder? Und die Hälfte zum Beispiel von der Uranproduktion ist, sagen wir, bekannt, oder sagen wir westliche Länder. Allein Kanada, Kasachstan, in Namibia machen 3 Firmen, bringen etwa, glaube ich, 45 Millionen Pfund zurück auf einen Markt, oder eine Produktion von etwa 130. Ich meine, das ist ein Drittel, der jetzt wieder zurückkommt. Das wird dann länger gehen, teurer werden, aber das kommt. Das ist wie wenn im Öl neu aus Amerika, Russland und Saudi-Arabien wieder zurückkommt, oder? Ja, und dann sind die Lager aufgebaut worden, spekulativ, in diesen ETFs, oder? Also da glaube ich, jeder schreit jetzt da, oder? Also ich glaube, das kann dann schon mal 2-3 Jahre konsolidieren, wie das jetzt im Kupfer passiert ist. Und eben, wenn dann der Preis von 100 auf 80 geht, vielleicht ist er dann 60 oder 70, wenn der ist immer noch höher, oder? Und dann irgendwie eine Firma ein Pi hat von 30, da kann sich dieser Kurs auch wieder mal halbieren, oder? Nachdem er sich versechsfacht hat. Aber das ist immer der einfache Teil, oder? Nachher kommt der strukturelle Teil. Und ich glaube natürlich, bei 70, 80 glaube ich dann nicht, dass es so einfach ist, wirklich neue Produktion in Gang zu bringen, oder? Und ich glaube, das ist auch das Interesse von den 2-3 Grossen, oder? Die Strategie ist eigentlich, glaube ich, dass man den Preis so halten will, dass er so gut wie möglich ist, aber dass es nicht wirklich lukrativ ist im grossen Stil, für quasi die schlechte Produktion. Das sagt zum Beispiel im Kupfer Glencore. Sie werden wirklich massiv investieren in Brownfield, also in ganz neue Projekte. Erst wenn der Kupferpreis $1 unter dem Preis ist, wo wirklich die Nachfrage zerstört wird, oder?
Also das wäre
ja was im Uran?
Nein, jetzt im Kupfer.
Ja, also gut, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht, aber sicher nicht auf diesen Niveaus und auch nicht 50% höher oder 100%ig höher. Eben, also das ist wahrscheinlich praktisch unermesslich, oder? Weil wenn du jetzt diese Infrastruktur aufbauen willst und so, das sieht ja niemand, was dieser Kupferpreis ist, oder? Also, das weiß ich auch nicht, aber es ist sicher viel höher, oder? Also, mein Leben, das sind ja all diese Dinge. Du hast eben gerade die Infrastruktur, was der Staat macht, den interessiert es ja sowieso nicht, was es kostet, weil es zahlt sowieso am Schluss die Zentralbank, oder?
Ist Kupfer für dich so ein bisschen aktuell wie das Uran vor 2-3 Jahren? Oder gibt es noch einen anderen Rohstoff, bei dem du sagst, der ist so völlig ausgebombt, Sentiment im Keller, der hat eine Chance, dass er eben mit dem Preis von $18 jetzt auf über 100 wieder gehen könnte?
Ja, ich glaube sicher, diese Dinge, die in den letzten zwei Jahren konsolidiert haben, oder? Das ist alles, was so ein bisschen zyklisch ist, oder? Also man ist extrem negativ jetzt auf die Wirtschaft, oder? Rezession. Ich weiß nicht, woher die Leute das haben, oder? Wenn, meine, das Indien wächst mit 7%, also ich glaube, diese Probleme im Westen, die werden von der Finanzindustrie extrapoliert auf die ganze Welt. Aber das ist ja überall nicht der Fall, oder? Also die Weltwirtschaft ist meiner Meinung nach relativ gut. Also eben, aber man ist sehr negativ positioniert auf diese Basismetalle, Zink, Kupfer, Nickel, auch Kohle wieder, ich glaube auch Eisenerz. Ich glaube, bei den Platin, glaube ich, ist sehr interessant. Das ist extrem tief. Ja. Da ist jetzt im Schweizer Fernsehen auch vor kurzem eine Headline gewesen, dass man wegen den Energiewende und den Elektrofahrzeugen da kein Platin mehr brauchen wird. Weil wegen den Katalysatoren, dabei passiert genau das Gegenteil. Also die Autoindustrie wächst massiv in Platin-Nachfrage, weil man eben mehr Platin in den Katalysator tun muss. Ich glaube, das ist auch immer so ein Anzeichen von etwas, was tief ist. Ja.
Gibt es für dich ein
Ding auch noch, glaube ich, auch interessant, ja, die Potash, oder da, das glaube ich ist auch tief. Ja. Das ist auch der Preis eigentlich zu tief, dass gewisse marginale Produktionen kommt. Ich glaube auch Lithium ist unten, nur das Problem ist, dort sieht man jetzt, dort wird auch die Investitionen werden wieder gestrichen etc. Das Problem ist vielleicht, ob man dann physisch kauft oder eine Firma kauft, die eben dann verschwindet, oder? Dann kann man immer noch 100% vom Geld verlieren, auch wenn der Lithiumpreis nicht mehr sinkt.
Ja. Das ist eine perfekte Überleitung zum Thema Edelmetalle. Und zwar, als ich mich vor ein paar Jahren damit begonnen habe zu beschäftigen, war mein Gedanke, okay, nicht besonders kompliziert, einfach Geldmengenausweitung, Inflation, Zentralbanken sind Käufer aktuell, der Goldpreis wird irgendwann steigen und dann habe ich mich umgeschaut auf Twitter, okay, was gibt es da für tolle Edelmetallminen, möglichst mit hohem Risiko natürlich, Junior und Exploration, also Suchfirmen und dort, wie du sagst, gingen die Preise, sind extrem zusammengebrochen bei einem steigenden Goldpreis. Vielleicht auch das für Leute, die neu im Rohstoffsektor sind, ein wichtiger Learning-Effekt, tut das mir nicht nach. Wie schätzt du den Edelmetallsektor ein? Einerseits auf Seite der Edelmetallpreise selbst, jetzt primär Gold und Silber vielleicht, und aber auch dann die ganze Produktionsindustrie, auf die viele ja denen auch Missmanagement vorgeworfen wird oder wo das auch die Stimmung sehr im Keller ist.
Ja, ich habe da auch meine Erfahrungen machen müssen, in den letzten 25 Jahren, oder? Ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen. Wir haben mal irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, 99 Silber zu kaufen begonnen, oder? Selbe Gründe wie heute. Das war irgendwie unter 5 Dollar, 4,80 Dollar. Wir haben da mal physisch bei der ZKB gekauft, sogar relativ viel. Und da haben wir gesagt, ja gut, also wenn man bullisch auf Silber ist, gibt es die 4 Blue Chips, irgendwie 4 Silberfirmen. Ich glaube, das war Gerdalen, Apex, Hecla und Pan American. Und das Silber ging dann von irgendwie 5 auf 55. Und irgendwie dann ging es wieder runter. Und bei 30 habe ich mal nachgekauft. Das war immer noch mal 7. Und dieser Basket von den Firmen war -80%, oder? Also praktisch ein Totalverlust. Und das ist schon nicht, was man unbedingt will. Und ich habe da kürzlich in unserem Call etwas gezeigt, oder? Man hat eigentlich diese Rohstoffe, die total knapp sind. Edelmetalle gehören dazu, diese komischen Technology Metals, die niemand kennt. Vieles von dem wird gar nicht primär produziert, ist nämlich ein Nebenprodukt oder ein Abfallprodukt aus der Stahlindustrie. Und dann diese Bulk Commodities, die eben nicht knapp sind, also eben Eisenerz, Kohle, Öl, ja. Und das Interessante ist, je knapper das der Rohstoff ist, desto mehr steigt er strukturell. Das ist so. Also der Goldpreis ist ja in den letzten 20 Jahren verzehnfacht, oder? Und das ist viel besser als der Kupferpreis und sowieso viel besser als Eisenerz und Kohle. Aber wenn man lang zurückgeht, dann ist eigentlich das beste Business dort, wo man eben keinen knappen Rohstoff hat. Man kann die Performance, ich habe das in unseren Kohle gesagt, oder? Da hat man in den letzten 25 Jahren, BHP Billiton ist Kohle Eisenerz und eine gute Ölgesellschaft in Kanada hat 3000% performt. 3000%, 15% im Jahr. Warren Buffett 10%, Gold etwa 7%, die Goldaktien sind praktisch flat. Und wieso ist das so? irgendwann muss man vielleicht sich mal überlegen, ja, wieso das so ist. Und ich glaube, der Grund ist eben, weil es eben so knapp ist, kann man es eben nicht produzieren, oder? Das ist der Grund, wieso das eben der Preis am meisten steigt. Aber als industrielles Geschäft ist das nicht gut, oder? Weil man, wenn man zum Beispiel in Australien Eisenerz abbaut und exportiert, dann hat man ewige Reserven. Es ist eine riesige Infrastruktur, Milliarden. Aber man muss die natürlich möglichst lang betreiben können, oder? Und wenn ich jetzt irgendwie ein Metall habe, das sehr knapp ist, und ich habe nach 5 Jahren keine Reserven mehr, dann muss ich eigentlich auch diese Infrastruktur über diese Zeit abschreiben. Oder was eben auch passiert, oder? Die Gehalte gehen zurück. Meine, wenn du Eisenerz produzierst oder Gold oder was es auch immer ist, da hast du ja die Kosten pro Tonne sind dieselben, oder? Im Sinne, du hast irgendwie die Löhne, die du bezahlen musst. Das interessiert in Australien niemand, ob der den Truck fährt für BHP oder für Barrick im Superpit oder was heute ist, oder? Und die Dieselkosten sind auch dieselben. Und du hast reines Eisenerz oder reine Kohle, was eigentlich wertlos ist, oder? Das ist immer 100% Gehalt praktisch. Kohle musst du nur waschen. Aber wenn du im Gold dann halt nach 5 Jahren anstatt, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 1% hast anstatt 2, dann ist das gleichbedeutend, wie wenn der Goldpreis von 2000 auf 1000 sinkt, oder? Das heißt, du bist viel stärker unter Druck, stetig deine Reserven zu ersetzen. Deswegen ist ja das so knapp, oder? Das ist nicht nur Missmanagement, das ist einfach geologisch so. Und das will man einfach in diesen Stories nie erzählen. Das gibt schon einen Grund, wieso Glencore nicht in der Goldindustrie tätig ist, etc. Die sind ja auch nicht blöd, haben es mir mal erklärt, oder? Also ich glaube, das sind strukturell schlechte Business, oder? Nebst dem beispielsweise dann Silber. Das gibt es gar nicht, das Mine. Es gibt keine Silberminen. Silber ist immer ein Nebenprodukt von Zinkblei. Man nennt das Bleiglanz oder von Kupfergold. Diejenigen, die sich Silberminen schimpfen, das sind eigentlich unproduktive Zinkminen. Und die sagen, ja, wenn dann der Silberpreis steigt, etc. Aber das Problem ist, die Kosten steigen immer zu viel. Ebenfalls. Also strukturell sind das schlechte Investitionen. Aber momentan ist das natürlich so tief, dass ich glaube, dass das schon attraktiv ist jetzt. Oder? Weil alle 20 Jahre steigt der Goldpreis und ich sage, das sind wie so ein bisschen ewige At-the-Money, Out-of-the-Money-Calls. Oder? Und dann irgendwann kommt wieder ein Move und da geht der Goldpreis von 2000 wahrscheinlich auf 3000 und dann verdreifachen sich diese Firmen wieder. Oder? Und ich glaube, das könnte so sein, ja, wenn ich das ein bisschen sehe, das Sentiment und eben die Goldindustrie, die ist so günstig wie noch nie und ist eigentlich auch so gesund wie noch nie. Also es ist, also die rechnen jetzt schon richtig, oder? Bis wahrscheinlich der nächste Boom kommt. Aber strukturell ist es einfach sehr viel schwieriger zu produzieren. Ja, also ich glaube schon, dass das ein guter Trade ist jetzt. Ja. Aber ich bin ein bisschen erstaunt, dass überall, wo ich hinkomme, wenn die Leute in etwas investieren, dann haben sie irgendwie Goldaktien oder irgendein komisches ETF auf irgendwelche komischen Metals, möglichst eben, wie du sagst, möglichst High-Risk, irgendwelche Explorationsfirmen. Da kommt sowieso 99,9% nie in Produktion. Das sind viel zu schlechte Assets, oder? Und das ist eigentlich ein bisschen unseriös, meiner Meinung nach, ein Rohstoff-Exposure abzudecken. Das ist wie wenn du in den Schweizer Aktienmarkt investierst und dann kaufst du ein Out-of-the-Money-Call von Impf- und Serum-Institut. Oder? Also ich für einen Nebenwert. Oder?
Wie würdest du denn den Gold- und Silbersektor spielen? Wenn du sagst, aktuell interessant, gibt es da für dich gewisse Firmen oder sagst du, hey, ich kaufe einfach physisches Gold und Silber oder Futures? Oder wie würdest du das jetzt mit möglichst geringem Risiko da dich beteiligen?
Also ich glaube, wenn du wirklich physisch Rohstoffe kaufen kannst, ist physisch immer etwas vom Besten. Das kannst du ja an den meisten Orten nicht, weil du es nicht lagern kannst. Also du kannst ein Future kaufen, was ich nie machen würde, weil das ist nicht physisch ein Rohstoff, sondern du hast eine Versprechung von jemandem, der das wahrscheinlich dann nicht liefert. Das ist dann das Problem mit diesen Forwards. Beispielsweise im Öl, oder? Als das Öl dann vorübergehend an einem Ort bei Null war, du konntest das nicht kaufen. Das konntest du nur kaufen, wenn du einen Tanker hattest, was vielleicht Glencore hat. Aber eben deswegen gingen die Tankerraten auf 200.000. Und sonst kannst du es nicht lagern. Das ist eigentlich ein bisschen eine Augenwischerei. Aber zum Beispiel Gold kann man ja physisch kaufen, oder? Also das würde ich sicherer so machen. Oder zumindest die Hälfte. Und dann kann man sagen, die andere Hälfte kauft man noch irgendwie einen guten Fonds, der das gut macht, oder? Ich glaube, ich würde eher die guten Firmen kaufen, wie Barrick und so, oder? Und wenn man dann wirklich irgendwo total überzeugt ist, dass man jetzt noch das Projekt hat, das so attraktiv ist, kann man das ja immer noch kaufen. Ich mag mich einfach mal an ein Meeting erinnern mit Barrick von 15 oder 20 Jahren. Und dann hat gleich diese Goldfirma gesagt, ja, sie hätten da, das sieht ja, Barrick und super, und die müssen dann mich übernehmen und so. Aber ein Projekt kann sowieso nicht einen Explorer in Produktion bringen. Das ist ja ein völlig anderes Business. Da braucht man ein paar Milliarden nicht, Milliarden und das Know-how und so. Und der CEO von Barrick habe ich dann gefragt. Er hat gesagt, ja eben, was ist denn da mit diesen Projekten, die du jetzt alles übernehmen musst? Hat er gesagt, ja, sie hätten selber so viele Projekte und Zeugs und so, die sind so viel besser. Sie übernehmen jetzt gar nichts, oder? Oder beziehungsweise, wenn sie dann etwas übernehmen, dann ist sicher genau das, was man dann nicht long ist, oder? Also das ist ein bisschen meine Erfahrung, oder? Und dass man dann Projekte finanzieren will, irgendwie bei Börsenbriefen und so in Deutschland. Also es gibt ja schon einen Grund, wieso dann diese Projekte vielleicht nicht von Barrick oder wem finanziert werden, oder? Also ich werde ein bisschen skeptisch, oder?
Wie siehst du Silber in dem Licht, wenn du sagst, ja, Gold könnte jetzt von 2 auf 3.000 Dollar gehen? Wird die Silbernachfrage, wird die getrieben primär durch Anleger, die sagen, okay, Absicherung, kleiner Bruder des Goldes, oder eben auch Energiewende, 5% bessere Leitfähigkeit als Kupfer, sind das dieses Technologiemetall eigentlich? Wo wird sich da Silber, in welches Lager wird sich das bewegen?
Ja, ich denke, es ist immer so ein bisschen halb-halb, oder? Was natürlich dann passiert, wenn dann die Leute wieder beginnen, sage ich, zu horten, oder? Eben aus bekannten Gründen. Dann ist natürlich Silber viel ein kleineres Metall. Und wenn man dann sagt, eben, ich will High Beta und ich investiere eine Million in Gold oder ich investiere es in Silber, dann ist eigentlich der Effekt, wenn diese Million in Silber geht, anstatt in Gold, eigentlich das Fünffache, oder? Weil der Markt viel kleiner ist. Deswegen passiert denn das, dass dann Silber irgendwie wie so ein High-Beta-Metall mehr steigt, oder? Und eben, das ist auch sehr tief und das ist historische Ratio ist sehr tief. Also ich glaube, Silber dürfte wahrscheinlich dann schon mehr ansteigen. Bis jetzt tut es es zwar nicht, oder? Aber, aber man muss auch immer sehen, oder? Das große Game ist eben dann trotzdem ums Gold, oder? Eben die Zentralbanken, die kaufen keine Bitcoins in Asien, oder sie kaufen auch kein Silber, sie kaufen Gold, oder? Und vielleicht macht man das ein bisschen halb-halb, ja. Und eben Silber ist ein Nebenprodukt, es ist ein bisschen schwierig, gute Aktien zu kaufen. Einer der größten Produzenten ist Glencore, aber die haben es an diese Streaming-Firmen verkauft. Das sind eigentlich gute Investitionen, weil die haben fix einfach den ganzen Minensupply zum festen Preis, aber die haben auch eine teure Bewertung, oder? Eine Firma, die ich glaube, ein gutes Investment ist, ist die KGHM in Polen, die sind der fünftgrößte Kupferproduzent und die haben einen extrem hohen Silbergrade als Nebenprodukt. Das ist eigentlich eine gute Firma mit billiger Bewertung, weil es eben ein Basismetallproduzent ist, aber der immer, wenn der Silberpreis dann stark ansteigt, plötzlich einen riesen Effekt hat, oder als Nebenprodukt. Ja. Oder eben die üblichen Goldfirmen wie Barrick und so, die haben wahrscheinlich auch hohe Silbergrades oder Nebenprodukte.
Ich gebe dir jetzt hier noch die Möglichkeit, dich sehr beliebt oder unbeliebt zu machen bei den Zuhörern, je nachdem, wer zuschaut. Du hast Bitcoin angesprochen, ist es ein Rohstoff oder ist das eine Luftblase?
Ja, ich weiß es auch nicht, oder? Ist ein schwieriges Thema, oder? Also ich persönlich glaube, dass, wenn man sich das historisch oder wenn man da ein bisschen schaut, oder strukturell sind diese Emerging Market nicht mehr zufrieden mit dieser Finanzarchitektur. Das ist ja logisch. Oder? Man kann ja dann nicht, irgendwie Indien handelt etwas mit der Türkei oder was weiß ich was. Und dann handelt man es in Dollar. Und nachher finanziert man dann weiter den amerikanischen Staat. Und das Konto ist bei JP Morgan. Und das wird dann eingefroren. Also das, diese Reservewährung, das geht nicht mehr. Und im 2008 gab es da ein Speech vom Chef von der chinesischen Zentralbank und der hat diesen Bankor erwähnt, von Keynes, oder? Und das war eigentlich die Struktur, was die Engländer wollten nach dem Zweiten Weltkrieg anstatt Bretton Woods, den Bankor. Und das wäre wie eine neutrale Währung gewesen, wo man die Handelsbilanzen absettelt und das ist eigentlich mit Gold gedeckt, oder? Einfach nicht unter der Kontrolle von einem Land wie den Amerikanern. Und ich glaube, das geht in diese Richtung, oder diese BRICS-Währung etc., da muss man ja etwas finden, wo man diese Handelsbilanzen abrechnen kann. Und es bleibt ja gar nichts anderes übrig, oder? Natürlich kann man eine andere Währung nehmen. Die einzige, die sich anbieten würde, wäre die chinesische. Aber man muss schon sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg, nebst den ökonomischen Situationen war natürlich Amerika auch die Währung, die man akzeptiert in einem Einflussgebiet, auch kulturell, oder weil das war dieselbe, das ist dann dieselbe Kultur, religiös, the free nation of the free and the brave und alles. Ob jetzt dann irgendwie das passieren kann mit China, in diesen Ländern, die ja verschiedene Kulturen haben, Religionen, total anders sind, das bezweifle ich. Und ich glaube, da kann es nur etwas Neutrales geben. Man kann ja nichts anderes nehmen. Was soll man nehmen? Als Währungsreserve, oder?
Du sprichst jetzt immer über Gold oder auch über Bitcoin.
Ja, oder dann nimmt man Bitcoin, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe einfach, dass diese Zentralbanken, chinesische Zentralbank, man kann ja jede nehmen, die kaufen einfach Gold, oder? Und ob die jetzt irgendwie für ihre Währungsreserven irgendwie einen Stick mit Bitcoin in den Safe legen, da bin ich ein bisschen skeptisch, oder? Ich glaube eher, dass diese Blockchain, was weiß ich, dass das eher die Form ist, wie man vielleicht eine solche Währung strukturiert. Aber das Reserve-Asset, glaube ich nicht, dass das sein wird. Aber eben, ich kenne diese Story schon und ich weiß es auch nicht. Ja? Also es ist schon auch ein bisschen zu groß, dass es einfach nur ein oder wie sagt man, ein Bubble ist. Vielleicht ist es eine Nebelpetarde, oder? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, es ist sicher irgendetwas, das schon ein bisschen zu groß ist, dass es einfach keine, dass es nicht, ja, ich weiß es nicht. Ich persönlich, ich glaube, ich würde lieber Gold kaufen, aber ja, ich weiß es nicht. Ja.
Da sind wir in einem ähnlichen Lager, finde ich sehr schön erklärt. Noch zum Abschluss, eben ich habe schon erwähnt, meine Fehler, die ich gemacht habe mit dem Investieren. Wenn wir jetzt auf die ein bisschen sicherere Seite gehen, welche Aktien fändest du spannend für ein Buy and Hold, vielleicht auch ein Dividendenportfolio, wo du sagst, hey, in diesen Aktien gibt es über längere Zeit sehr gute Dividenden, plus man sieht noch ein Wachstumspotenzial. Was kommt dir da spontan als erstes in den Sinn?
Du meinst jetzt im Rohstoffbereich?
Ich meine im Rohstoffbereich, genau.
Das ist ja ein bisschen unsere Strategie von unserem Fonds, oder? Dass wir eigentlich sagen, man muss versuchen, die guten und besten Assets zu kaufen, oder? Jetzt nebst den kürzeren Zyklen hast du eigentlich eben an vielen Orten, kommt ein Großteil der Produktion nur von sehr wenigen Assets. Platin Group Metal, das kommt von zwei Orten, von Norilsk und vom Bushveld-Komplex in Südafrika. Zinkkonzentrat, am Schluss gibt es zwei Firmen, Teck und Glencore. 50% des Lithium-Supply kommt von Australien, davon 70% von einer Mine, Green Bushes, gehört Albemarle den Chinesen. Eisenerz kommt von vier Firmen, oder? Am Schluss von zwei Orten, von Brasilien, von Vale und von Westaustralien, von Rio BHP und Fortescue. Kupfer, du hast nicht so viele Firmen, oder? Und ich glaube eigentlich, man sollte ein Portfolio, was wir ein bisschen versuchen in unserem Fonds, oder Uran, am Schluss kommt 50% von Kazatomprom und von Cameco. Natürlich, ja, da gibt es überall Risiken und sie streiken und Teufel und werden enteignet. Und meiner Meinung nach sollte man es diversifizieren, möglichst breit, aber in den guten Assets, oder die Firmen, die wirklich die besten Minen haben, oder? Und ich glaube, das sind so ein bisschen, ja, halt die Größeren, oder? Da gibt es immer Diskussionen, welche und wann und wo. Aber ich glaube eigentlich, das sollte man machen. Ja, nicht in diese, also ist meine Erfahrung, es lohnt sich nicht, oder? Und die strukturell guten Performance, das sind die guten Assets haben, oder? Das sind am Schluss Norilsk Nickel, gut, die kann man momentan nicht kaufen. Im Öl ist es ein bisschen das Problem, dass die Europäer völlig verblödet sind, weil sie irgendwie ganzes Geld in diese Windräder und so investiert haben. Die werden jetzt auch wieder vernünftig, aber historisch haben die ganz eine schlechte Performance im Verhältnis zu den Amerikanern und den Kanadiern. Ich glaube, Brasilien ist ein sehr interessantes Land. Also nicht, ich glaube, Röldeutsch und so ist auch billig, oder? Aber sie haben einfach, sie haben auch halt einen grossen Teil vom Business, der nicht auf den Ölpreis exponiert ist, was über lange Zeit auch nicht schlecht ist, aber wenn man bullish ist, ja. Aber ich glaube, man sollte ein Portfolio zusammenstellen mit wo es geht, auch physisch, oder? Gerade in den knappen Metallen, aber eigentlich auch wirklich auch einfach die Blue Chips ein bisschen. Ja.
Wo gibt es aktuell die höchsten Dividenden? In welchen Aktien? Rohstoffaktien?
Brasilien zahlt sehr hohe Dividenden, oder?
Das heißt Petrobras.
Petrobras, gut, jetzt ist es auch ein bisschen runtergekommen. Vale, je nach natürlich, wo die Preise auch wieder gesunken sind, oder? Ja, wahrscheinlich ja. alles ein bisschen Kasatenpreis, eine hohe Dividende jetzt dann, oder? Gut, der Uranpreis ist auch gut, oder? BHP, Eisenerz zahlen immer, die Ölindustrie zahlt gute Dividenden, also es ist eigentlich alles, ja. Teilweise ist es Dividenden, Aktienrückkäufe, momentan ist es eigentlich relativ ähnlich, oder? Ich glaube, ist alles, also so, eben, ich sehe jetzt nicht so riesige Unterschiede, oder? Aber ja, die Ölindustrie zahlt gute Dividenden, die Basismetallminen, oder?
Vielleicht noch ganz zum Abschluss, also wir versprechen, sind wirklich fertig. Ja, wo siehst du die bis zum Jahresende, wo könntest du dir vorstellen, sehen wir die beste Performance in welchem Rohstoff?
Bis zum Jahresende, ja, glaube ich kurzfristig die Edelmetalle, Silber, Gold, ja, Kupfer wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch Öl, ja, aber du sagst ja nicht einen, ja, da würde ich wahrscheinlich sagen, ja, Kupfer.
Cool. Urs, danke dir vielmals für das wirklich extrem spannende Gespräch und ich wünsche dir alles Gute.
Dir auch noch, vielen Dank für die Einladung.
Und vielleicht, das habe ich noch vergessen, weitere Infos vom SIA Fund, die findet man auf eurer Homepage. Und gibt es einen Newsletter oder sonst andere Arten, wie man von euch, ihr habt auch einen YouTube-Kanal, wo auch Präsentationen von dir online sind. Gibt es noch weitere Optionen von euch, von dir zu lernen?
Wir haben wir machen quartalsmäßig einen Newsletter und dann machen wir auch immer eine Videokonferenz zu dem, die man anschauen kann und die ich eigentlich relativ interessant finde für jemanden, der sich für das Thema interessiert. Das ist auch auf unserer Homepage, kann man einfach anschauen.
Super, danke dir vielmals, Urs.
Dir auch, danke.